Vielen Dank für so viele liebe Worte. Es war auch schön, wo ich vorher schon ein paar grüßen konnte. Das ist immer ganz arg schön, diese Begegnungen, die wir haben. Das ist mir immer wichtig gewesen, von Menschen, die Gott geführt hat, das zu erzählen. Das Erzählen ist so wichtig, und zwar auf ein paar Seiten. Man kann ja gar nicht mehr so viel lesen. Und das ist bei den Liedern ja ganz toll. Sie kennen ja die Fanny Crosby, die gehört ja auch dazu, wenn sie von Jesus singt. Als Kind ihr Augenlicht verloren durch den Fehler einer Kurpfuscherin, lebenslang blind, und sagt, ich habe nie einen Augenblick mit Gott gehadert. Und das ist der Punkt unserer Bibelarbeit heute Morgen. Wenn Gott anders führt und sie sagt, wenn ich wählen könnte, ob ich nochmal in der Jugend das Augenlicht haben könnte, ich würde Blindheit wählen, weil das so groß war, was ich erlebt habe. Und das Erste, was ich sehe, wird Jesus sein. In der Ewigkeit. Und das ist für uns wichtig, wenn wir in unseren schweren Wegen drinstehen, dass wir das entdecken. Da waren andere vor uns. Das Lied Zünde an dein Feuer, das sie schon gesungen haben. Eine junge Frau aus, als Kind, Mutter gestorben, viele Kinder. Vater hat wieder geheiratet, es muss ja eine tolle Frau gewesen sein, die da, glaube ich, 6 Kinder angenommen hat. Aber Sie wissen das Problem der Stiefmutter. Die älteren Geschwister haben sich gewehrt. Kennen ja auch viele Fälle bei uns. Und sie sagt, es war die Hölle. Und möglichst rasch entflohen und geheiratet, das war die zweite Hölle. Das war die Bertha Schmidt-Eller. Hat sie in ihren Büchern auch beschrieben. Geschieden. Der Herr lenkt den Schritt. Schreibverbot im Dritten Reich für alle christliche Literatur und kein Geld mehr. Und wie das dann weiterging, und das ist das Lied Sünde an dein Feuer. Und deshalb haben wir das so zusammengestellt, nochmal, das war Friedrich Hensel nochmal wichtig, auch die Frauen, die 32 Frauen nochmal besonders zu nehmen. Aber das andere ist ja mit dem Kummer sie vom Herzen singen und dennoch fröhlich singen, wo sie es ja kennen von den bekannten Liedern, wo wir es im Gesangbuch haben. Das ist ja nicht bloß Paul Gerhardt, sondern es ist ja unendlich viele, wie Philipp Spitan, wie sie alle heißen, das liegt ja auch draußen, dieser jetzt im Doppelband, was früher 2 einzelne Bücher waren. Aber da sind wir schon mitten im Thema. Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. Wir haben ja immer den Eindruck, manchmal, wenn wir unser Leben überschauen, wer lenkt eigentlich unser Leben? Viele Leute glauben ja, der Zufall ist es. Der Zufall spielt Ball mit uns. Mal dahin und dahin, und warum trifft es den einen, der plötzlich ganz tief absinkt, da geht das Geschäft kaputt, der hat Pech gehabt, sagen wir eben. Und der andere, der ist kerngesund. Das ist ja sogar die Anfechtung, die sich in der Bibel widerspiegelt. Warum geht es den Gottlosen eigentlich so gut? Gottlose Leute haben oft ein ganz wunderbares Leben, und ganz treue Leute, die Gott dienen, werden ganz schwer geführt. Warum ist das eigentlich so verrückt? Man braucht ja unheimlich lang. Heute Abend sprechen wir über die Geduld. Bloß weil du es, lieber Rainer, vorhin erwähnt hast, mit der Mission. Es war ja der große Schmerz meines Lebens. Gott hat mich in die Mission berufen. Aber immer gleich muss ich in die Mission gehen. Und wie ich mit 22 Jahren mit meinem Studium der Theologie fertig war, bin ich nach Basel, damals Basler Mission, wir kannten gar nichts an, nach Basel gefahren, und die erklärten mir, wir brauchen keine Missionare mehr. Die Zeit ist vorbei, wo man Missionare aussendet. Das ist ja die Tragik dieser großen Missionen, dass sie alle den Auftrag verloren haben. Die haben da die Meinung heute vertreten, dass alle Religionen zu Gott führen. Diese schreckliche, schreckliche, unbiblische Lehre. Und ich war ganz verzweifelt und bin eigentlich widerwillig in den Kirchendienst gegangen. Natürlich braucht man hier auch Missionare. Aber wenn ich heute, bin ein alter Mann, zurückblicke, schöner hätte mich Gott nicht in die Mission führen können. Behauptet, niemand in Deutschland ist so mit allen Missionsfeldern der Welt in Berührung gekommen, obwohl ich Einzelpfarrer war und in die Gemeinde hineingebunden und draußen in der Mission. Wir haben jetzt gefreut, einen Enkel, der nach dem Abi als erstes wieder in den Südsudan ging und die größte Freude hat, dass man so von Gott geführt wird. Wir ersinnen uns einen Weg und Gott führt ganz anders. Aber wir brauchen oft 40 Jahre, bis wir es dann auf einmal verstehen und sagen, das war ja toll. Nächste Woche muss ich in Monbachtal an einem Abend nach der Bibelarbeit erzählen aus dem Leben. Ich habe das Thema gegeben, satt gelebt. Satt gelebt, so hätte man gar nicht so machen können. Wie Gott einen führt. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie in Ihrem Leben auch sagen können, satt gelebt. Aber jetzt gehen wir da hinein und schauen das uns noch einmal an in der Bibel. Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. Wir sind sehr im Grübeln, wie wir unser Leben planen. Wir sorgen vor, dass wir nicht krank werden und wir überlegen uns, wie wir Geld zurücklegen, damit wir auch für Notzeiten gerüstet sind. Aber wir wissen ja gar nicht, wie wir das alles richtig verplanen sollen. Und wie das richtig geht mit unseren Planungen, und die werden plötzlich durchgestrichen, auf den Kopf gestellt, wie das plötzlich ist, wenn man eine schwere Krankheit hat, wenn man plötzlich erlebt, wie das mit dem Berufsleben auf den Kopf gestellt wird und man aus der Bahn geworfen wird, wie schrecklich ist das, wenn eine Ehe zerbricht, auch eine Ehe, die zerbricht, auch an Schuld. Wie schrecklich ist das, wenn man mit den Kindern Furchtbares erlebt und die Kinder böse Wege gehen. Man hat geplant, wie hat man sich gefreut, man hat die Kinder unter den Segen Gottes gestellt. Bloß das Hauptproblem ist, wissen Sie wirklich, ob Gott Ihr Leben lenkt? Oder ob das bloß der Zufall ist? Oder ob das böse Mächte sind, die mit Ihnen spielen? Wir kennen ja auch die Macht Satans in dieser Welt und wissen, wie viel er durcheinander würfeln kann. Man muss genau wissen, ist es der Herr, der mein Leben führt? Ist es der Herr wirklich? Wissen Sie, dass von allem, was geschieht, so wie wir es gerade gesungen haben bei der Fanny Crosby, ich bin ganz gewiss, das war nicht der Fehler dieser Frau, sondern das war Gottes Zulassung und das dient mir zum Segen. In die anderen Lieder, von es hat ja 9000 Lieder gedichtet, sicher in Jesu Armen. Das ist ja das Wichtige, was wir brauchen. Sicher in Jesu Armen. Absolut sicher geborgen. Dass ich das wissen kann und dass ich das auch in den schweren Stunden meines Lebens festhalten kann. Er führt mich diesen Weg. Jetzt haben wir in der Bibel ja unzeitlich viele Beispiele von Menschen, die in dieser Lage drin waren und denen das sehr schwer fiel. Und ich dachte, ich will Ihnen einfach mal erzählen, wo die Hauptprobleme liegen. Ich finde das am schönsten beschrieben beim Wüstenzug des Volkes Israel. Endlich hat Mose sie hinausführen dürfen aus der Knechtschaft. Also das war so furchtbar in Ägypten. Ich weiß, Leute, die als Touristen heute durch Ägypten gereist sind, die sagen, nie wieder. Ägypten ist schön und der Tourismus wird gut geführt. Aber was unheimlich beklemmend sich auf einen legt, ist die ganzen schrecklichen religiösen Dinge, die in Ägypten dort herrschten. Ich weiß, dass Leute sagen, wir sind schwerwütig geworden. Und meiner Frau und mir ging es ähnlich, wie wir dort eigentlich auch zu Diensten unterwegs waren. Der ganze Totenkult der Pyramiden und dann die ganzen Geisterglauben dieser Religionen. Die Ägypter hatten gar keine Hoffnung des Lebens. Und das ist so groß, wie Gott dieses Volk Israel rausführt ins verheißene Land. Und da fängt die Gottesgeschichte an. Und wie haben die Israeliten sich gesehnt? Wann endlich führt uns der Herr ins gelobte Land? Und dann führt der Herr sie einen Umweg. Und was für einen Umweg. Warum macht denn Gott so was Furchtbares? Der direkte Weg von Ägypten, der geht doch entlang. Die Via Maris, das ist die große Küstenstraße, der geht doch nach Israel hinauf. Und Gott redet gar nicht viel drüber und erklärt gar nichts. Und dann heißt gleich schon 2. Mose 13 und er lässt sie einen Bogen schlagen und wo geht's hin? In die grausame Wüste. Wissen Sie, die Temperaturen sind nicht zum Aushalten. Und kein Essen mehr. Und kein Wasser da. Und dann führt sie der Herr in dieses enge Felstal, das direkt mündet ins Schilfmeer. Und wie sie dort stehen, jetzt kommt man vorne nimmer weiter. Sehen Sie, das ist ihre Situation. Die Felswände und da vorne ist Wasser. Und wo soll ich weitergehen? Und dann tauchen hinten die Ägypter auf mit ihren Streitwagen und den Messern. Und sie schreien, wir sind verloren. Gott hat uns genarrt. Es ist nicht der Weg Gottes, es ist ein Todesweg, ein Fluchweg. Ja, wer hat denn von uns nicht dauernd so geredet in den schweren Herausforderungen unseres Lebens? Es gibt keinen Ausweg mehr. Und nur der Mose, der zu Gott schreit. Das müssen Sie wissen, das ist der wichtigste Punkt unseres Lebens, dass wir immer wieder zurückkehren zu dem Gott, der dein Leben gelenkt, ja, der dein Leben schon bereitet hat in Mutterleibe. Dieser lebendige Gott, der in Jesus uns begegnet und der uns sucht in seiner Liebe und der uns so viel wunderbare Verheißungen gegeben hat, dass er uns nicht irreführen kann als der gute Hirte. Die Israeliten meinten, dass er ja, wie war es da oft, nachher heißt bei Mose, sie wollten ihn steinigen, weil sie das geärgert hat. Was redet denn der Mose? Wir sehen es doch, es ist alles umsonst. Und der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Und das Wichtige ist, dass man das in seinem Leben bestätigen kann aus so vielen Lebenserfahrungen. Und das gefällt mir bei den Liedern immer so, dass das Leute sind, die das sagen können in schwersten Stunden. Mir hat es neulich wieder einer erzählt, der selber durch eine ganz schwere Krebserkrankung ging. Und er war gläubiger Mann, der viele zu Jesus geführt hat. Und er sagt, wenn du da an diesem Punkt bist, und plötzlich die ganze Situation deines Lebens siehst, einen Abgrund. Und dann hat er gesagt, es war ganz wunderbar, Gott hat mir ein Lied geschenkt, das er niedergeschrieben hat. Und wunderbar, ich habe es immer vorne in meiner Bibel drin liegen, dass ich in Jesus geborgen bin. Ich habe ihm später gesagt, nachdem die Operation gut verlaufen ist und die akute Lebensgefahr vorbei ist, mach doch noch einen Vers dran. Und er hat gesagt, ich probiere es. Und er hat gesagt, ich kann es nicht mehr. Ich konnte es nur in dieser schreckliche Nacht schreiben, da hat Gott mir das geschenkt, diesen Glaubenstrost und diese Geborgenheit in ihm. Er hat mein Leben in seiner Hand. Denn es gibt ja auch in der ganzen Todesnot nichts, was wir aus dieser Welt hinübertragen können. Wir können uns dann nichts mehr halten, als dass wir die Zusage unseres Herrn haben. Und das war für das Volk Israel in der Wüste noch viel schlimmer, dass sie gar nichts hatten und sie waren verloren und kaum waren sie durch Schilfmeer durchgegangen, da ging es ja weiter mit der Anfechtung. Da war das Wasser nicht da und dann war das Bitterwasser von Mara und immer haben sie gezankt mit Mose und sie murrten. Ich muss Ihnen jetzt das sagen, wenn wir dieses Wort haben, des Menschenherz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen Weg. Das Schlimme ist, dass wir murren. Und murren ist was ganz, ganz furchtbar Schlimmes, dass wir gegen Gott uns auflehnen, ihn tadeln, ihn kritisieren und sagen, du hast uns verlassen. Wissen Sie, was das ist? Der Einzige, der uns in diesen verlassenen Situationen noch helfen kann, ist der lebendige Gott. Und wenn wir dem ins Gesicht spucken und sagen, du hast uns ja betrogen, das ist schlimm. Das ist auch bei unseren Zweifeln so schlimm. Denn Gott hat uns ja so viel Beweise seiner Güte gegeben. Das Murren, das wird uns dort gezeigt. Das ist so schlimm, wenn wir mit unserem eigenen Herzen meinen, wir müssen unsere Gedanken haben. Und Gottes Wege sind ja viel höher, als wir sie verstehen können. Meine Wege sind nicht eure Wege. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Aber ich bin doch genauso ein Mensch wie die Israeliten, die dann murrten gegen Gott. Sie zankten, sie schimpften, sie haderten. Darf ich ein Beispiel nehmen? Da ist einer im Gebirge an einer Gebirgswand und kommt nicht mehr weiter, weil die Kraft ihn verlassen hat. Jetzt kommt einer von der Bergwacht und kommt zu ihm runter mit dem Seil und sagt, ich hole dich raus. Und dann sagt er, du kannst mich nicht rausholen. Und fängt an, den zu verfluchen und zu lästern. Ist ja schrecklich. Der Einzige, der einen retten kann. Der einzige Helfer in der Not, der einzige, der unser Leben tragen kann. Darum ist das Murren so schlimm. Wir müssen auch das Murren erkennen als etwas Böses. Und da, wo Sie mit anderen, auch mit Kranken reden oder mit Menschen, die verzweifelt sind, in der Trauer und so weiter, dass Sie sagen, du, das darfst du nicht tun. Du darfst es sagen, aber jetzt wollen wir es auch Gott als Schuld hinlegen. Denn sonst liegt ja kein Segen mehr über uns. Wir müssen aufpassen, es war bei den Israeliten so gefährlich, dass man gegen Gott murrt. Und das ist uns zur Warnung geschrieben, weil man ohne Glauben Gott einfach nicht gefallen kann. Ohne Glauben kann man, ohne dieses Vertrauen kann man vor Gott nicht bestehen. Es ist natürlich ganz klar so, dass es unverständlich ist, die Führungen Gottes zu verstehen. Ich gebe immer auch den Rat, probieren Sie nie bei Todesfällen etwas zu erklären. Das klingt vermessen und es klingt auch für die Betroffenen ganz arg schwierig. Es ist nicht zu erklären für uns, den schrecklichen Fall, wo ein 7-jähriger Bub zur Büchereibus will, 300 Meter vom Haus und unter den Kieslaster läuft, der über den Kopf fährt. Was wollen Sie denn sagen? Aber die Mutter ist drüber zum Glauben an Jesus gekommen. Das ist ein Wunder. Aber erkläre, es gibt ja gar keinen Sinn, dass die Mutter heute drüber sprechen kann und dass sie vielen anderen Trost gibt. Das ist wunderbar. Der Betroffene kann das tun. Wir können bloß beten, Herr, du kannst auch in der dunklen Finsternis dein Licht leuchten lassen. Aber wir sollten nie meinen, wir sollten ans Grab hinstehen und den Leuten sagen, das ist für irgendwas gut. Das klingt nämlich makaber und schrecklich. Das dürfen wir nicht sagen. Und wir dürfen auch nicht sagen, wenn der Herr lieb hat, den züchtigt er. Und dann sagt er, wenn er nur dich auch mal lieb hätte, der Herr, dass er dich züchtigt. Da gibt es so Sprüche, die sind im falschen Moment, wirklich sind die schrecklich, wenn wir das so sagen. Sondern wir bloß sagen, du, ich möchte für dich beten. Ich will bei dir sein. Ich möchte das aushalten und diese Schwere. Aber wir dürfen auch nicht gegen Gott murren. Aber die Wege sind unverständlich. Die Israeliten hatten die Feuersäule und die Wolkensäule, die voranzog. Da konnten sie es noch erkennen, wie Gott sie führt. Aber den Weg haben sie nicht verstanden. Nochmal von einem Lied. Wenn ich auch gar nichts fühle von deiner Macht. Wenn ich auch gar nichts fühle. Heute ist ja bei jungen Leuten das Gefühl so wichtig. Und wir haben ja eine ganze neue Form der Gottesdienste mit Gefühlen. Und ich bin immer dran, den jungen Leuten zu sagen, passt auf mit den Gefühlen. Das ist wunderbar, wenn euch der Herr am Ende nach dem Glauben auch noch das Fühlen schenkt. Das kann er tun, dass ich sage, ich bin ganz geborgen, auch in schweren Stunden. Aber es geht ganz oft auch so, dass man nichts fühlt und dennoch glaubt. Das ist ja das Wichtige. Denn der Glaube, auf was ruht der Glaube? Nicht auf dem Gefühl. Denn das Gefühl, das kippt so schnell um. Sie können heute Abend fröhlich sein und morgen schwermütig aufwachen. Und trotzdem gilt der Trost des Glaubens. Auch wenn Sie Schmerzen haben, gilt der Trost des Glaubens. Auch wenn Sie sich ganz verlassen fühlen in Ihren Gefühlen, dürfen Sie dennoch Ihre Lieder singen. Und das ist ja so wichtig, dass es nicht vom Gefühl abhängig ist. Jesus hat sich nicht wohl gefühlt, als er am Kreuz hing, sondern war verlassen und es war alles vom Hass umgeben. Das sind schreckliche Gefühle, aber Glauben kann man haben im Glauben Gewissheit. Das ist so wichtig und wodurch komme ich denn zur Glaubensgewissheit? Durch das Wort Gottes. Das ist so herrlich, dass wir das Wort Gottes haben. Und es ist heute so wichtig, dass wir immer wieder erkennen, das Wort Gottes ist absolut wahr und gewiss. Und da freuen wir uns über so eine Bibelkonferenzstätte, dass wir uns auf das Wort Gottes absolut verlassen können. Er hat's gesagt und darauf wagt mein Herz, ist froh und unverzagt und lässt sich gar nicht grauen. Ich verlasse mich auf dieses Wort, mein Glaube ruht auf den Zusagen meines Gottes. Du bist mein. Und wenn du das Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass die Ströme nicht sollen ersäufen. Und suchen Sie sich die Worte Gottes zu, auf die Sie sich gründen in den schweren Stunden. Denn das müssen Sie wissen, der Herr lenkt meinen Weg. Auch wenn es so aussieht, als ob jetzt wirklich alles über mir zusammengebrochen wäre. Das ist nicht so. Wie war es bei Mose? Fürchtet euch nicht, steht fest, seht zu, welches Heil der Herr heute an euch tun wird. Und das ist so wichtig, nicht ihr werdet kämpfen, sondern der Herr wird für euch streiten, ihr werdet stille sein. Der Herr lenkt deinen Weg, in dem kurzen Wort der Sprüche so gesagt, wir meinen unseren Weg zu ersinnen und müssen doch lernen, wir müssen das auf unseren, einfach Gott überlassen, wie er uns führt. Ich sage das an den vielen Beispielen, die ich hier erwähnt habe, wie wir dann das als Schuld bloß auch vor dem Herrn sagen können, wie wir gesagt haben, das kann nicht sein. Ich weiß noch, wie ich 1970 nach Stuttgart berufen wurde, an die Ludwig-Hofacker-Gemeinde. Da waren so viele Hindernisse und so viele Schwierigkeiten in meinem Kopf. Ich habe immer eigentlich geträumt, ich wäre gern Jugendpfarrer geworden oder Evangelist, wenn schon nicht Missionar. Und dann ging es nach Stuttgart in die Gemeinde, da waren Schwierigkeiten und so weiter. Und da dachte ich, ha, 2, 3 Jahre kann ich bleiben. Wissen Sie, wie lange ich bin? 30. War der schönste Platz der Weltgeschichte. Ich habe gesagt, das ist irgendeine Willkür vom Oberkirchenrat gewesen. Und das ist so wunderbar, wie man da auf einmal merkt, halt mal, der Herr hat gelenkt, der Herr hat gesegnet, der Herr hat die Türen aufgetan. Ich hätte das nie für möglich gehalten. Ich sage es Ihnen jetzt, weil wir unsere Schuld erst erkennen im Rückblick, wie wir immer wieder meinen. Wir können natürlich von der Führung Gottes gerne reden, dass ich diese Frau gefunden habe. Wissen Sie, das ist so eine Führung Gottes. Oder wir haben so eine schöne Wohnung, genießen wir. Wir haben uns verkleinert, wir sind schon ganz bescheiden geworden. Aber das ist so toll, ich kann es jedem nur empfehlen, geben Sie Ihre großen Häuser auf und ziehen Sie in eine Wohnung, wo Sie wirtschaften können, wo Sie einen Aufzug haben. Ich laufe noch alle Treppen in den 4. Stock hoch, aber dass wir schon alles vorbereitet haben für später. Da reden wir gern von der Führung, Gott hat mich geführt. Aber sagen wir es auch in den Augenblicken, wo es Abschnitte sind, die uns nicht passen und die uns nicht gefallen. Dass Gott uns auch führt. Und das müssen wir lernen, dass wir nicht unseren Weg selber bestimmen können. Das Menschenherz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr lenkt seinen Schritt. Herr, lenke du mich deinen Schritt. Ich will allein nicht gehen, nicht einen Schritt. Und das wollen wir auch annehmen, wenn es Wege sind, die uns plötzlich nicht gefallen und nicht passen. Aber dass es des Herrn Wege sind, und dann stehen ja bei Ihnen, wenn Sie jetzt erzählen können, ganz schwierige Entscheidungen an. Ich sage, doch, ich will diesen mir unbequemen Weg gehen. Gerade wenn man sagt, soll ich ins Heim gehen, soll ich jetzt diesen Schritt gehen? Ja, der Herr lenkt deinen Schritt. Gib dein ganzes Leben getrost in seine Hand. Und so war es bei den Israeliten. Auch in den Augenblicken, wo sie plötzlich sagten, es gibt kein Wasser mehr, es gibt keine Zukunft mehr, wir sind verlassen. Der Herr lenkt deinen Schritt. Vor vielen Jahren einmal, als in Uganda der schreckliche Tyrann Idi Amin gewirkt hat, da waren die Engländer so furchtbar von ihm verhöhnt worden. Zum Schluss waren noch 200 englische Bürger in Uganda, auf dem Höhepunkt, das war furchtbar, der Idi Amin hat ja über 100.000 Menschen umgebracht, auch den Erzbischof, dort hat er erschießen lassen und so weiter. Und wir waren auf einer Glaubenskonferenz, es war ganz bedrückend, und da war ein englisches Teepflanzer-Ehepaar, Wilson hießen die, Wilson-Tee. Und die Leute, er hat Klavier gespielt. Und wir trafen uns immer noch, die Europäer auf dieser Konferenz, waren 10.000 Afrikaner zusammen, wir haben bloß vielleicht 60, 70 Weise noch. Und er war der Einzige, mit seiner Frau, die einzigen Engländer, die da waren. Und dann hat an einem Abend die Frau mir erzählt, wie furchtbar das ist. Sagt sie, wissen Sie, wenn wir nachts einen Hubschrauber hören, dann meinen wir, jetzt kommen sie und jetzt werden wir exekutiert, erschossen und was alles. Die Ängste sind so schrecklich. Und dann haben sie immer ein Lied gewünscht. Das ist im Englischen ein schönes Lied, im Deutschen ist es übersetzt und nie richtig gelungen. Trust and obey. Vertrau und gehorche. Es gibt keinen anderen Weg, als diesen Weg zu gehen im Vertrauen und im Gehorsam. Und ich muss immer wieder an dieses Ehepaar denken. Sie sind nachher dann noch von Uganda weggegangen. Sie haben alles verloren, was sie dort an großen Teeplantagen aufgebaut haben. Das ist aber gar nicht wichtig. Sondern diese Geborgenheit, wo Leute das Ja kriegen, der Herr sorgt für mich, wie es auch ausgeht. Und ich darf es getrost in seine Hand legen. Das sind Segenswege, die er mich führt. Warum macht denn Gott das denn, dass es uns nicht besser enthüllt? Gibt es eine ganz einfache Erklärung. Im 5. Buch Mose hat Gott das dann seinem Volk gesagt. Er will erkennen, was in unserem Herzen drin ist. Ich habe dich geprüft, damit ich inne werde, was in deinem Herzen. Was ist in deinem Herzen denn drin? Wir haben ja gar kein Liebesherz, auch kein reines Herz. Wir haben das trotzige und verzagte Herz. Das ist ja unser Problem von Anfang an. Jetzt nehmen wir ein Beispiel vom Auto. Da muss ihr Auto immer wieder zum TÜV, das ist ja schlimm. Bis man die Plakette wieder hat, die TÜV-Plakette. Das ist jetzt besser, dass man es in der Werkstatt machen kann, da ärgert man sich nicht mehr rum mit diesen Kritikern. Und die sind so gemein, die gucken im Auto immer, wo sind die Roststellen. Da guckt er mal oben, da ist der Karosserie. So, nein, die wollen die Roststellen unten sehen. So macht's Gott auch. Ich möchte die Roststellen und die Bruchstellen sehen, da bricht bald was. Das Auto ist nicht mehr verkehrssicher. Und da will Gott prüfen bei uns, ob unser Herz wirklich bei ihm ist. Und jetzt kommt auf einmal raus, dass das große Problem wir frommen Leute sind. Wir reden so gern von den anderen, die wollten wir alle evangelisieren, das ist auch gut, wenn wir das tun, aber dass wir in der Gemeinde eine ganz neue Glaubensbewegung brauchen zum Herrn, weil wir oft glaubenslose Leute sind, weil wir Gott gar nicht vertrauen in den ernsten Punkten, in den schweren, schwierigen Stellen meines Lebens. Wir haben gar keinen Glauben, wir sind auch nicht besser als andere, sondern unser Glaube, wie sagt Jesus, Kleingläubige, ich sage immer Kurzgläubige, es hebt ein bisschen, es hebt gerade über die Tage in Langer Steinbacher Höhe, hilft es hinweg und kommen wir daheim wieder und kommen die Probleme vor und sind schon wieder weg. Und dann ist schon wieder weg, weggeblasen. Und das ist so schlimm, dass wir einen, da will Gott dahinter tun und das prüfen, was in unserem Herzen drin ist, ob wir wirklich ihm vertrauen können. Und der Glaube wächst nur aus dem Wort Gottes, aus dem Bibellesen, wo wir es uns immer wieder neu sagen lassen, gerade wenn wir ausrutschen, wenn wir stolpern im Glauben, wenn wir keine geistliche Kraft mehr haben. Wir predigen anderen und sind selbst verwerflich. Dabei sagt Gott, dort wo er das sagt, von der prüfen, was in unserem Herzen ist, deine Kleider sind nicht zerrissen, deine Füße sind nicht wund geworden. Wie wunderbar habe ich dich auch durch die Wüste geführt. Merkst du es, auf was es ankommt? Dass wir Gott von Herzen anhängen und ihm dienen. Das ist so schön, dass wir auf einer Bibelkonferenzstätte dort wieder andocken dürfen und dort wieder weitermachen dürfen, unseren Glauben wieder festmachen dürfen. Demütige dich vor Gott. Ach Herr, ich darf wieder deine Vergebung in Anspruch nehmen. Ich darf dir wieder neu trauen, auch in den Schwierigkeiten meines Lebens. Und auf einmal merken wir wieder, ihr habt das gestern Abend gehört von der Christenverfolgung, die Feinde können die Gemeinde nie überwältigen. Die Pforten der Hölle können nicht einmal die Gemeinde überwältigen. Aber was ist so schlimm? Die Glaubenslosigkeit der Christen. Das ist der gefährlichste Punkt, dass wir Gott nicht zutrauen, dass wir Gott nicht vertrauen blind. Und da merken wir auf einmal, wie tief der Unglaube immer wieder in unserem Leben drinsteckt. Der Unglaube, der Zweifel, ja natürlich zweifelt jeder von uns. Es gibt ja gar keinen, der nicht dauernd zweifelt, da, wenn die Anfechtungen kommen. Aber es ist so wichtig, dass wir aus den Anfechtungen gestärkt im Glauben herausgehen, mit neuer Freude ihm dienen. Das heißt im Hebräerbrief mal, Hebräer 4, verstockt eure Herzen nicht, wie es dort in der Wüste geschah, in Massa und Meriba. Verstockt euer Herz nicht. Das Herz, das zugeschnürt ist und nicht mehr diesen schönen Blick hat auf den Herrn. Wie ich als junger Kerl mit 16 Jahren die Entscheidung für Jesus festgemacht habe, ich war in Bayern bei einer Evangelisation, da ist noch was Schönes passiert, dass der Pfarrer, der die ganze große Evangelisation initiiert und vorbereitet hat, am Ende sagte, jetzt habe ich mich erst richtig bekehrt. Der war doch schon im Glauben gestanden. Aber es ist manchmal gut, dass man erst merkt, in der ganzen Tiefe der Hingabe an meinen Herrn Jesus und in der Heilandsliebe, da muss man immer noch wachsen und noch viel tiefer reingehen. Und da wird man durch die Lebensführungen ganz dauernd hingewiesen, dass ich dem Herrn meine Schritte überlasse und ihm vertraue. Verstocke dein Herz nicht. Und bei den Dingen, die dort im Hebräerbrief genannt sind, da ist Unzucht genannt, da sind wir meist Meister drin, sagen, jawohl, das ist ganz schlimm. Aber dass der Unglauben und das Murren genauso dazugehört. Das ist auch eine große Not meines Lebens, dass ich hier immer wieder erkennen muss, mein Herz ist ferne von Gott und ich will umkehren und seine Gnade ergreifen. Wie wunderbar ist das, dass der Herr uns die Verheißungen gegeben hat. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Und dass er sagt, ich will bei dir sein, ganz gleich was ist. Und mit mir als einem sündigen Menschen will er dabei sein. Und wo meine Sünde noch so groß ist, auch mein Unglaube, mit ewigem Erbarmen will er mich tragen. Ich darf das wissen und er will bei mir sein und ich brauche bloß den neuen Glaubensblick und das Vertrauen in ihn. Damals beim Wüstenzug des Volkes Israel war so schön, da waren ja massenweise die Felsen, große, schwere Steinbrocken. Und das hat dort eine große Rolle gespielt. Die Felsen waren eigentlich ärgerlich, da muss man immer einen Umweg drumherum machen. Ausgerechnet aus diesem ärgerlichen Felsen hat Gott das Wasser fließen lassen und dass sie gebeten. Das wurde auf einmal zu einer Segensquelle für sie. Und dann hat Mose noch gesagt, Gott ist ein ewiger Fels. Ein ewiger Fels. Man kann sich dran stoßen oder man kann es auf einmal merken, es ist der Grund, auf dem ich stehe, der absolut fest ist und auf dem ich mich wirklich sicher halten kann und nicht untergehe. Was ist denn wichtig, wenn unser Herz immer wieder uns auch so irreführt? Da ist so wichtig, dass ich ein neues Herz kriege. Wir tragen ein Leben lang schwer an unserem ungläubigen, ungehorsamen, ungeduldigen Herzen. Und das ist so schön, dass das auch aufgedeckt wird durch diese Sprüche. Auf einmal, mein Herz wird erneuert, indem Jesus mir seinen Heiligen Geist gibt. Seinen Heiligen Geist gibt er mir. Ich will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln, meine Rechte halten und danach tun. Herr, verwandle mich. Wie macht denn unser Herr das, dass er uns den Heiligen Geist gibt? Wissen Sie, der Heilige Geist ist in der Bibel immer verknüpft mit dem Wort Gottes. Seine Worte sind Geist und Leben, inspiriert. Und je mehr wir vom Wort Gottes in uns aufnehmen, umso mehr kann der Heilige Geist unser Leben umwandeln. Das erleben Sie selbst bei schwierigen Menschen, wie sie, je mehr das Wort Gottes sie erreicht, sie umgewandelt werden in ihrem ganzen Wesen. Ach Herr, lass mich doch durch dein Wort umgewandelt und verwandelt werden, dass ich wirklich durch dich geprägt bin und du mein Leben durchdringen kannst. Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. Und dann können wir im Alter plötzlich zurückblicken und sagen, Gott sei Lob und Dank. Hat der Herr diese Verheißung erfüllt und hat mich gelenkt. Stark ist der Arm, der dein Leben gelenkt, haben wir vorhin gesungen. Stark ist der Arm, der dein Leben gelenkt. Lassen Sie sich lenken. Lassen Sie sich lenken, auch in den ganzen Dingen, die Sie jetzt beschweren. Auch wenn Sie nichts sehen, Sie haben Klarheit durch das Wort Gottes. Und dann streichen Sie sich in Ihrer Bibel noch einmal all die Worte an von der Führung. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und er hält mich fest bei seiner Hand und ich kann ganz getrost sein. Was tue ich denn in diesen Zeiten, wenn ich das einfach nicht mehr sehe? Ich sage nochmal, das Fühlen, das ist wunderbar, wenn der Herr Ihnen später das Gefühl schenkt, es war alles gut gelaufen. Aber in den Stunden dazwischen, da dürfen wir beten und schreien. Da dürfen wir uns müde schreien. Herr, lass mich nicht los. Aber lesen Sie auch die herrlichen Worte, die Gott Ihnen gibt. Und auf diese Worte dürfen Sie gründen. Und je mehr Sie diese Worte lesen, werden Sie erleben, wie der Geist Gottes Sie ruhig macht. Weil diese Worte gefüllte Worte sind, wirksame Worte, die durchdringen bis ins Innerste unseres Herzens. Sie kommen nie so tief wie durch dieses Wort Gottes, das Sie im Glauben aufnehmen dürfen. Und das Wort Gottes macht Sie still. Und das kann auf einmal das schaffen, dass auch die schrecklichen Stimmen des Widerspruchs und des Zweifels verstimmen müssen. Und da wird es ganz, ganz still, wenn Jesus sein Wort ruft, schweige und verstumme. Herr, mach mich ruhig in deinen Wegen. Ich will das ganz neu lernen, dir absolut zu vertrauen in deiner Gegenwart und Nähe. Jetzt möchte ich, dass Sie dieses Wort in Ihr Leben hineinnehmen können. Des Menschen Herz erdenkt sich sein Weg. Wir dürfen uns viel erdenken, aber wir wollen bitten, dass der Herr unsere Schritte lenkt nach seinen Gedanken und nach seinen Vorhaben. Und noch einmal, es ist ja so wunderbar, wir haben ein ganz, ganz großes Ziel. Wir dürfen nicht bloß in der Ewigkeit bei ihm sein, sondern wir dürfen jetzt schon diese kostbaren Stunden erleben in seiner Nähe und in seiner Gegenwart. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie das so sagen können, es ist nichts dahingefallen von allem, was er gesprochen hat. Das ist immer so schön bei den Israeliten, dass sie später sagen, es war genau so, wie das Wort Gottes mir versprochen hat. Und die Erfahrungen in der Wüstenreise waren herrlich und groß. Nirgendwo hätten sie Gott so erleben können. Den treuen Gott, den wunderbaren Gott, den Heiland, den Erbarmer, den Erretter und ihr böses Herz. Und das muss noch raus. Und sie haben es abgelegt und sind ins verheißene Land marschiert. Wohl ihnen, dass sie so ins verheißene Land ziehen dürfen. Wir wollen noch beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir auch beten dürfen, Jesus, geh voran auf der Lebensbahn. Und wir wollen nicht verweilen, dir getreulich nachzueilen. Führ uns an der Hand bis ins Vaterland. Du weißt auch, wie uns das schmerzt und wie tief das geht. Auch die Wege, die du führst. Wenn du Dinge wegnimmst, auch Menschen wegnimmst, auch Gesundheit wegnimmst. Aber wir danken dir, dass wir dich immer größer und näher erleben dürfen. Und darum bitten wir dich, dass wir das immer besser erkennen, dein Wort verstehen, deine Zusage, dein Erbarmen und deine Liebe. Und dass wir uns bergen dürfen in Zeit und Ewigkeit. Amen.